Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um die Themen Wettbewerb im Lebensmittelhandel, was ist erlaubt, was für die Absprachen sind nicht erlaubt, welche Strafen sind verhängt worden und was passiert, wenn ein Händler wie Unimarkt sozusagen aufgeben muss. Wer schaut da drüber? Und dazu hätte man einen besseren Einladner können, wie die Nathalie Haasdorf. Sie ist die Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde und wir werden sie jetzt mit allen diesen Fragen konfrontieren und direkt in das Thema eintauchen.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Nathalie, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf den Podcast, weil heute können wir mal ein bisschen in die Tiefen des Lebensmittelhandels schauen, in die Verarbeitung, in die Produktion. Es geht um Wettbewerb. Du bist ja die Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde. Unglaublich, ja, mächtige Position. Du bist aber auch eine super Juristin, ja, eine sehr sympathische, muss ich sagen, das habe ich jetzt schon im Vorgespräch gemerkt. Aber du bist ja zur Juristin des Jahres im Jahr 2022 gewählt worden. Unglaublich, ich habe mir deinen Lebenslauf angeschaut. Jetzt ziehe ich einen Hut vor dir. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, da zu sein. Es ist ein super Start in den Tag. Ausgesendet wird es ja später, aber wir nehmen es am Vormittag auf. Und ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch. Lebensmittel, da dreht sich vieles in meinem Berufsalltag darum.
Genau, die Bundeswettbewerbsbehörde hat natürlich viel mehr Aufgaben, als wir nur sich um den Lebensmittelsektor zu kümmern. Aber generell haben wir einmal gesagt, wir wollen einfach dich einmal einladen, weil wir natürlich immer wieder hören, ja, wie schaut es aus mit dem Wettbewerb generell? Ich meine, aktuell seid ihr gerade bei den Tankstellen, habe ich gelesen. Aber das können wir vielleicht heute ein bisschen streifen. Aber generell tut sich ja gerade im Lebensmittelsektor sehr, sehr viel. Ich kann mich noch erinnern, damals, wie wir gestartet haben als Landschaftleben, war gerade das Thema aktuell bei den Molkereien und dem Lebensmittelhandel. Und immer wieder hört man das Thema. Und gleichzeitig als Konsumentin, als Konsument habe ich ja das Gefühl, wir haben eh einen brutalen Wettbewerb. Wir hören ja jeden Tag die Radiowerbungen und die Flugblätter, wo wir lesen, das Fleisch ist in Aktion, die Milch ist in Aktion. Also gefühlt Wettbewerb ohne Ende. Und darum haben wir gesagt, reden wir mal miteinander. Ist es tatsächlich so? Braucht es überhaupt eine Behörde wie euch? Oder ist das einfach nur, dass wir sagen, wir kriegen ein paar Beamte irgendwo wieder unter? Ja, und über das möchte ich heute mit dir alles reden.
Ja, das Schöne an meiner Aufgabe ist, dass, und das ist ja nicht so oft bei juristischen Jobs, dass ich wirklich jeden Tag sehe, dass das, was ich und mein Team macht, dass das wirklich ankommt bei den Menschen. Ja? Also nur ein Beispiel jetzt, wir haben es ja geschafft, dieses große Baukartell aufzudecken, was echt total schwierig war. Und jetzt können sich Gemeinden, Länder Schadenersatz zurückholen. Ja? Und das ist Steuergeld. Das heißt, das kommt dann auch wirklich an bei jedem, der Steuern zahlt. Ja. Da haben wir was erreicht sozusagen für die Menschen. Also das ist das Schöne eigentlich an dem Job, dass wir sehr nah dran sind und wir sind wirklich für alle Märkte zuständig. Also es gibt ja in Österreich so Regulatoren wie die E-Control oder die RTR, die halt für bestimmte Märkte zuständig sind. Aber bei mir, ich habe wirklich jeden Tag ganz unterschiedliche Märkte. Also ich beschäftige mich am Vormittag mit einem Markt, wo es um irgendwelche Schrauben geht für irgendein technisches Gerät und dann geht es vielleicht um Cloud-Services und dann geht es vielleicht um App-Stores und dann geht es aber vielleicht um Lebensmittel. Also da ist wirklich alles dabei. Ja, ist manchmal herausfordernd, das abzudecken, weil wir sind so rund 75 Personen all in, also mit Lehrlingen, mit Praktikanten, Praktikantinnen, aber es ist ein super Team und die Motivation ist da, wirklich was weiterzubringen.
Ihr arbeitet quasi für uns, für den Staat Österreich und das Geld kommt sozusagen kommt uns zugute, also das kommt wieder ins Bundesbudget zurück. Das heißt, jeden Cent, den du eintreibst, quasi könnten wir davon ausgehen, sollen wir weniger Steuern kommen. Das ist irgendwie so ein bisschen grob unterbrechen.
Ja, es ist so, dass das Budget der Wettbewerbsbehörde ist recht schlank. Wir schaffen es da eigentlich recht effizient zu sein. Das sind so circa 8 Millionen. Und allein wenn man zum Beispiel dieses Jahr ansieht, das Bußgeld, das jetzt die Strabag zahlt, sind 146 Millionen und das fließt ins Bundesbudget. Und das wird hoffentlich natürlich sinnvoll ausgegeben für die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Also zu uns kommt es nicht, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Also ihr seid direkt beteiligt quasi als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Nein, absolut nicht. Aber ich glaube, die Kernmotivation, und das erlebe ich auch immer mit meinem Team, ist eigentlich, dass man einen erfüllenden Job hat, wo man gerne ins Büro geht und eben das Gefühl hat, das ist was Sinnvolles. Und das ist bei uns der Fall. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es herausfordernd. Aber am Ende bringen wir eigentlich recht viel weiter.
Also sinnstiftend. Aber wenn man jetzt zur Bundeswettbewerbsbehörde geht, mit was für einer Zielsetzung geht man da hin? Warum bist du dort gelandet? Wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, du warst als Top-Juristin, du warst schon in der EU tätig, an verschiedenen Positionen. Du hast ja internationale Erfahrung. Warum geht man dann zur Bundeswettbewerbsbehörde?
Ja, also das Spannende ist, dass wir nah an der Wirtschaft arbeiten, und zwar an der ganzen Wertschöpfungskette in allen Märkten. Ja. Also es ist eine sehr wirtschaftsnahe Tätigkeit, wo wir im echten Leben was zu tun haben. Also das ist kein Elfenbeinturm, wo wir uns über irgendwelche theoretischen Fragen den Kopf zerbrechen. Und auf der anderen Seite hat es was sehr Investigatives. Also wenn wir zum Beispiel einem Kartell auf der Spur sind, dann ist das schon so ein bisschen wie in einem Fernsehkrimi. Ja? Also da geht es dann wirklich darum, man verfolgt eine Spur und versucht, was aufzudecken, und andere versuchen, das geheim zu halten. Also das ist bei den Kartellen schon so. Da trifft man sich auf der Raststation und verwendet Codewörter und so. Das ist alles echt, das muss ich sagen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wir kriegen sehr viel Beschwerden und Hinweise von Unternehmen, aus der Landwirtschaft, von Konsumenten, Konsumentinnen. Und es ist schön zu sehen, dass wir auch was tun können. Also die kommen mit Beschwerden und wir können das auch aufgreifen und was verändern auf den Märkten, dass etwas leistbarer wird, dass Innovation möglich ist, dass ich eine Auswahl habe als Konsument, Konsumentin. Und ja, dafür gibt es uns.
Das heißt, wenn man so eine Detektivader in sich spürt, dann kann man sich bei der Bundeswettbewerbsbehörde bewerben. Nathalie, wenn wir jetzt ein bisschen so nach oben auf der Metaebene splämen, Wettbewerb, ich habe es eh schon ein bisschen einleitend gesagt, gefühlt haben wir ja einen brutalen Wettbewerb auch im Lebensmittelsektor. Wie siehst du das? Haben wir den tatsächlich? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt ein Billa, Spar, Hofer, Lidl hernehme, die vier Großen, die hauen sich jeden Tag die Köpfe ein und kämpfen um jeden einzelnen Kunden, damit dass man bei Einheit das Fleisch kaufen oder das Bier. Ist es dann tatsächlich so oder ist da auch viel Show dabei?
Ja, also die Lage, würde ich sagen, ist sehr vielschichtig. Ja, also bei gewissen Eckprodukten gibt es sicher erheblichen Wettbewerb. Also wenn ich jetzt an Bier denke oder an Milchprodukte, das sind so Eckprodukte, wichtige Produkte für die Konsumenten, Konsumentinnen, die sie eigentlich fast immer kaufen, wenn sie in den Supermarkt gehen. Ja. Aber es gibt ja zigtausende Produkte, oder hunderttausende Produkte, die der Konsument einfach mitnimmt, aber da gibt es schon weniger Wettbewerb. Ja. Also ich muss mir immer anschauen, wo spielen sich die Aktionen wirklich ab, bei welchen Produkten. Ja, wo gibt es vielleicht weniger Wettbewerb? Es gibt auch Märkte, die auch schon auf der Lebensmittelindustrieebene sehr, sehr konzentriert sind, also wo ich wenig Anbieter habe. Denken wir an Suppen zum Beispiel oder Knabbergebäck. Ja. Wenn man sich die vielen Namen im Supermarkt ansieht, dann klingt das so, als gäbe es da sehr viele unterschiedliche Unternehmen, die das anbieten. Die gehören dann aber oft zusammen zu einem Konzern. Und innerhalb des Konzerns wird man sich keinen Wettbewerb machen. Ja, da wird man schauen.
Das war ja bei Saturn Media Markt auch so, ja, oder? Jeder hat immer gedacht, boah, die hauen sich jeden Tag den Schädel ein. Ja. Die Wahrheit war so ein Unternehmen.
Dass man einen guten Preis findet. Und das, was wir auch immer wieder sehen, ist halt, dass es für die Konsumenten, Konsumentinnen auch schwierig ist, den Überblick zu behalten. Wo kriege ich jetzt für den Wochenendeinkauf wirklich das Beste für mein Geld? Weil es gibt die Aktionen, die an sich ja gut sind, auch für die Konsumentinnen, aber es ist schwierig, da den Überblick zu behalten, ja, weil ich kaufe ja nicht nur das eine Produkt, sondern ich kaufe einen ganzen Warenkorb. mit je nachdem halt, was ich einkaufe, alles, aber es sind 30, 40, 50 Produkte mehr, ja, für eine ganze Familie. Dann gibt es so Rabattsysteme, je nach Kette halt, gibt es eigene Karten, kennen wir alles, ja. Aber also auch für mich ist es schwierig zu sagen, wo kriege ich jetzt am Wochenende für, weiß nicht, wie viel Geld ich ausgeben will, ja, wo kriege ich jetzt wirklich die meisten Produkte oder die besten Produkte? Also dieser Vergleich ist oft sehr schwierig. Und da gibt es schon einige private Preisvergleichsplattformen, aber die sind noch recht klein. Und da sind wir noch nicht so weit, wie ich es mir wünschen würde, dass die Konsumenten Dinge besser vergleichen können und auch auf einen Blick sehen, auch ist das jetzt ein regionales Angebot, ist das, wenn ihnen das wichtig ist, ist das jetzt ein Bioprodukt oder nicht. Ja? Also diese Vergleichbarkeit zu haben, auch als Konsument, da sind wir noch nicht. Und da ist dann die Frage, wie faktenbasiert kann ich überhaupt entscheiden für meinen Einkauf. Ja.
Unsere Organisation Landschaft Leben ist ja die Hauptaufgabe, Bewusstseinsbildung zu machen zum Thema Lebensmittel, Essen, Landwirtschaft. Da geht es ganz sehr viel darum, dass es nicht nur um den Preis geht, sondern auch um den Wert von Lebensmitteln. Ja. Und in dieser Rabattschlacht, ja, habe ich sehr oft das Gefühl, oder ist ja auch so, dass es oft nicht mehr um den tatsächlichen Wert geht, sondern es geht nur noch, wer kann es noch billiger hinausschleudern. Und wenn ich mich jetzt quasi in meine Rolle begebe als Bergbauer, ich habe in Schlappmengen einen Bauernhof, dann habe ich ja eigentlich genau das umgekehrte Gefühl, da würde ich mir ja wünschen, es gibt weniger Wettbewerb, ja, weil gefühlt hören wir nur von unseren Verarbeitern, sei es die Molkereien, die Schlachthöfe, sie werden hergeknallt vom Handel, ja, da müssen sie wieder mit den Preisen runter, da wieder runter, die Karottenproduzenten schreiben wir, es geht sich alles hinten und vorne nicht mehr aus. Ich bin ja da tagtäglich quasi auch drinnen und selbst als Bauer denke ich mir, dieser brutale Wettbewerb, der wird uns halt auch als Landwirtschaft umbringen. Damit, ja, jetzt sage ich mal, der Staat, der Mensch, die Konsumentin, der Konsument billige Lebensmittel hat, ja. Und wir können aber nicht mehr leben. Wie siehst du das?
Naja, ist die Frage, ist es wirklich ein Ergebnis vom Wettbewerb? Weil das, was du jetzt beschreibst, zeigt ja auch, dass wir haben viele kleine, mittelgroße Produzenten und Produzentinnen, ja, in der Landwirtschaft, die eben keine Verhandlungsmacht haben gegenüber dem Handel. Das heißt, die können sich auch nicht leicht aussuchen und sagen, naja, dann beliefere ich dich halt nicht, diesen bestimmten Händler. Ja, weil so einfach ist der Wechsel auch nicht. Also da sehe ich eigentlich, dass gerade die Produzentenebene auch Nachteile davon hat, dass ich eben auf der Handelsebene so eine starke Konzentration habe. Das heißt, wenige Anbieter eigentlich, ja. Und da werden auch immer wieder Probleme an uns herangetragen, ja. Wir haben auch jetzt auch einige Fälle vor Gericht schon, wo es darum geht, die Produzenten, Produzentinnen vor unfairen Konditionen zu schützen, die ihnen vom Handel auferlegt werden oder unfairen Verhaltensweisen. Also wir haben zum Beispiel einen Fall vor Gericht, da geht es um Apfelbauern, Bäuerinnen, ja, die nicht innerhalb von den Zahlungsfristen bezahlt wurden, ja. Und das sind Präzedenzfälle, weil das kommt ganz oft vor, ja. Bei diesen Fällen ist natürlich für uns dann die Herausforderung sozusagen, wie bringen wir überhaupt die Landwirte, Landwirtinnen dazu, dass die mit uns da auch vertrauen und da wirklich auch bereit sind, zusammenzuarbeiten und eine Aussage zu machen. Da muss man auch über seinen Schatten springen, ja. Aber in dem Fall ist das dann auch passiert und wir haben dann durch die Kooperation der Bauern und Bäuerinnen haben wir dann überhaupt gewusst, dass das passiert, ja? Dass hier unfair gearbeitet wird sozusagen gegenüber der Produktionsebene. Ja? Also da sind wir auch ein bisschen investigativ tätig und es gibt eigene Regeln, die genau schützen sollen die kleinen und mittleren Produzenten, weil die eben nicht die Marktmacht haben gegenüber einem Handelsunternehmen. Ich kann nicht einfach sagen, ich akzeptiere jetzt diese Kondition nicht, die du mir auferlegst. Das spielt es einfach im realen Leben nicht. Und da ist eben nicht alles möglich, sondern es gibt Regeln, die Produktionsebene auch schützt. Also zum Beispiel, was wir derzeit auch bei Gericht haben, ist ein Verfahren gegen DM. Und DM hat dann von Produzenten, Produzentinnen einfach einen Bonus verlangt für eine digitale Umstellung bei sich und gesagt, das ist jetzt dieser Bonus und diese Umstellung, das müsst jetzt ihr zahlen. Ja? Und das hat aber nichts zu tun gehabt mit dem eigentlichen Vertrag, den sie hatten. Ja? Auch hier muss ich dazu sagen, natürlich ist es anhängig vor Gericht, gilt die Unschuldsvermutung, aber ich kann nicht einfach von einem Produzenten dann verlangen, dass er irgendwas Zusätzliches finanziert oder zahlt, eine Jubiläumszahlung oder was auch immer, wie das dann heißt, ja? Wenn das eigentlich überhaupt nichts mit meiner Lieferung zu tun hat. Also das sind alles so...
Also das habe ich ja ganz oft gehört von Produzentinnen und Produzenten, die was gesagt haben, irgendein Händler hat wieder Geburtstag gefeiert oder irgendwas und hat gesagt, du zahlst jetzt 10.000 Euro da mit, weil wir feiern Geburtstag. Und dann denke ich mir, okay.
Genau, das ist aber nicht zulässig. Ich darf nicht einfach da eine Zahlung verlangen, einseitig vom Lieferanten und von der Lieferantin. Ja, aber ich verstehe total, dass es natürlich auch einen Angstfaktor gibt, dass man da an eine Behörde herantritt. Wir sind deswegen nicht nur im Wasserkopf sozusagen Wien tätig, sondern wir fahren dann auch wirklich in die Länder. Wir versuchen da in Kontakt zu treten, wenn wir merken, da läuft irgendwas nicht in Ordnung und reden mit den Leuten vor Ort. Aber ja, diese Arbeit ist auch für uns manchmal herausfordernd.
Aber das heißt jetzt eigentlich, die Landwirtschaft müsste sich eigentlich freuen, dass es euch gibt. Kann man das so am Buch nennen, oder?
Ja, absolut. Und das ist eigentlich auch eine Rückmeldung, die ich immer wieder kriege. Ich glaube, das, woran wir noch arbeiten müssen, ist, dass das bekannter wird, was eigentlich die Regeln sind.
Das und magst du jetzt gerade mit dem Podcast.
Was ich mir eigentlich sozusagen, was nicht erlaubt ist. Und auch hier noch weiter dieses Vertrauen aufzubauen, dass man wirklich zu uns kommen kann und mit uns reden kann. Man kann natürlich in einem ersten Schritt auch mit dem Fairnessbüro sprechen, im Landwirtschaftsministerium, mit dem wir auch gut zusammenarbeiten. Aber man kann auch sich gleich direkt an uns wenden.
Genau, da würde ich jetzt hinkommen. Unter Eli Köstinger ist das ja beschlossen worden und eingeführt worden, dieses Fairnessbüro. Weil damals, ich war ja da auch ein bisschen mit inkludiert, war ja das Thema immer, dass gerade ein kleiner Produzent, der hat sich einfach nicht traut, euch zu kontaktieren. Ja? Und dann hat man gesagt, es sollte so Zwischenstufen geben. Wie geht es euch jetzt? Was sind die ersten Erfahrungen mit dem Fairnessbüro? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie geht es da?
Ja, da gibt es jetzt auch eine neue Leiterin, die Doris Holt an der Spitze im Fairnessbüro. Vorher war es der Johannes Abendung. Und ich habe von Anfang an eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt beim Fairnessbüro. Ja, ich bin froh, dass es diese Stelle gibt, weil die einfach eine unterschwellige Ansprechmöglichkeit ist für die Produktionsebene, für Bauern, Bäuerinnen, die eben, wie du sagst, vielleicht Bundeswettbewerbsbehörde, das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen unheimlich oder sehr, was ist das jetzt für eine Behörde? Und Fairnessbüro, da wendet man sich vielleicht leichter hin. Und die klären in einem ersten Schritt ab und beraten auch sozusagen, ist das ein Thema, das zum Beispiel die Bundeswettbewerbsbehörde dann verfolgen kann, aufgreifen kann, oder muss man das irgendwie anders lösen? Sie machen, glaube ich, auch so Mediationsgespräche und versuchen dann Lösungen zu finden. Und da bin ich recht froh, dass sie hier auch diese Vertrauensarbeit leisten. Die Härtefälle, die kommen dann natürlich zu uns. Da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass man eben die Hinweise kriegen aus dem Markt, weil wir können jetzt mit 75 Leuten die ganze Zeit durch Österreich fahren und schauen, was da passiert. Also wir brauchen schon die Hinweise aus dem Markt, dass man sich an uns wendet, dass man uns anruft, dass man uns schreibt oder eben gerne auch über den Weg des Fairnessbüros.
Und läuft das wirklich so? Das heißt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ein konkreter Fall, Braunion, ich glaube, ist auch noch anhängig. Gell? Bier ist ja ein hochemotionales Thema für uns Österreicher. Mhm. Und Rinnen, wie startet sowas? Kommt da, ruft da mal wer an und sagt, hey, ich habe da ein Problem? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wann kommt dieser Stein ins Rollen oder wie passiert das?
Ja, das ist oft wirklich so wie so ein Puzzle, das wir zusammensetzen. Ja. Am Anfang haben wir vielleicht nur, weiß nicht, schreibt uns irgendein Konsument oder eine Konsumentin oder schreibt uns ein kleines, mittleres Unternehmen, ihnen kommt irgendwas komisch vor in einem Markt und sie haben Gerüchte gehört, dass es da so Praktiken gibt oder so. Also es ist manchmal recht wenig und dann arbeiten wir weiter damit. Ja. In dem Verfahren, das wir derzeit führen gegen Braunion, spielen so kleine, mittlere Unternehmen eine große Rolle, die uns Hinweise gegeben haben, die ausgesagt haben, die jetzt Aussagen vor Gericht, also wir haben jetzt laufend sogenannte DAX-Satzungen vorm Kartellgericht und die erzählen einfach auch ihre Erfahrungen, wie es ihnen gegangen ist als Getränkehändler am Markt in ihrer Geschäftsbeziehung zur Brauunion. Und genau diese
Kannst du ein bisschen was erzählen für uns, was da eigentlich die Situation war, die Vorwürfe?
Ja, also wir gehen da einer ganzen Reihe von Vorwürfen nach. Das, was jetzt schon erreicht werden konnte, ist, dass die Brauunion ihre Verträge angepasst hat mit den Händlern. Ja, also das haben wir jetzt schon erreicht. Ein erster kooperativer Schritt sozusagen. Und das, was für uns einfach wichtig ist, ist, dass es keinen Druck gibt auf einen Händler, nur das Bier von einer bestimmten Firma oder einem bestimmten Unternehmen zu vertreiben, ja, sondern gerade die anderen Brauereien sind ja auch darauf angewiesen, dass es diese Händler gibt, ja. Gerade die kleineren Brauereien können nicht ein eigenes Vertriebsnetz für ganz Österreich aufbauen. Wenn denen aber die Getränkehändler wegbrechen, weil die sagen, na, wir arbeiten nur exklusiv für ein Brauereiunternehmen, ja, dann haben die kein Netz mehr, wie sie ihre Produkte verkaufen können, ja. Und das führt natürlich dann letztlich dazu, dass diese.
Und da hat die Brauunion quasi diese Händler unter Druck gesetzt und
hat
gesagt.
Das ist unser Vorwurf, ja. Aha. Das ist einer der Vorwürfe, die im Raum stehen. Und für uns ist es halt wichtig, jetzt haben wir da schon sehr große Marktmacht von der Brauunion, weil da gehören ganz, ganz viele Marken dazu, wo man es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Es ist auch in Ordnung, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist und Marktmacht gewinnt, aber es muss für die anderen immer noch möglich sein, Wettbewerb zu machen. Und wir haben zum Glück noch andere Brauereien, wie die Otterkringer oder Stiegl oder die Privatbrauereien, ja. Aber für die muss es auch möglich sein, dass sie am Markt noch bestehen können. Und das ist einfach wichtig. Und deswegen ist das für uns auch ein wichtiges Verfahren. Und wie du sagst, Bier ist halt ein ganz wichtiges Produkt für die Konsumenten und Konsumentinnen.
Du sagst jetzt immer Brauunion, eigentlich ist das Heineken ein Weltkonzern.
Ja.
Wie ist das, wenn man sich mit so einem Konzern auch anlegt? Ja, weil ich höre ja immer, wenn man jetzt Bilder zuhört oder Spar oder ja der Regierung, wenn die dann sagen, wir haben diesen Österreich-Aufschlag von Nestle und alles, was da so noch die ganz Mächtigen umschwirrt, das sind ja schon richtig große Player. Ja. Ja, und Heineken gehört da schon auch dazu.
Absolut.
Weht da schon dann ein anderer Wind für euch, sage ich mal.
Ja, das ist gut erkannt. Also in der Tat, es ist manchmal so, dass wir mit Konzernen verhandeln, deren Rechtsabteilung in Europa größer ist als die ganze Behörde. Ja. Und die ziehen dann noch große Kanzleien dazu und vielleicht also Beratungsfirmen noch und dann noch Medienberater und dann vielleicht noch Lobby irgendwie Vertreter. Also das ist dann schon ein sehr großes, breites Team, das uns gegenübersteht. Aber was mich freut, ist, dass uns in den letzten Jahren immer wieder gelungen ist, auch große Erfolge einzufahren, obwohl wir im Verhältnis natürlich klein aufgestellt sind. Aber weil wir halt es geschafft haben, dass wir trotzdem die Dinge auf den Punkt bringen vor Gericht. Ja. Und natürlich, jetzt haben wir dieses Jahr diese hohe Strafe erreicht gegen die Strabag, die natürlich auch ein extrem großer Konzern sind. Das sind 146 Millionen Euro, wurde jetzt verhängt vom Gericht. Das sind keine einfachen Verfahren. Also das ist schon
habt ihr es beweisen können, dass die diese Marktmacht...
Genau, dass sie beim Kartell beteiligt waren, ja, am Baukartell. Und das ist dann schon so, also ich habe es dir vorher erzählt, ich gehe gern laufen und das ist dann schon bergauf laufen. Und zwar steil.
Okay. Jetzt war ich vor kurzem bei Billa und Billa hat ja auch so saftige Watschen von euch gekriegt, voriges Jahr im Herbst. Die haben ja, weil es anmarkt, quasi weil sie das nicht angezeigt haben, bei dir wahrscheinlich, dass den übernehmen. Das war ein Minimarkt in Linz, haben sie mir erzählt, und haben dafür 70 Millionen Euro Strafe gezahlt. Die waren jetzt nicht so super auf euch zu sprechen.
Ja.
Aber da habe ich mir dann gedacht, ist man da nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Mm. Okay, ja. Man hat vergessen, das rechtzeitig zu melden. Es ist um einen Mark gegangen und dann kriege ich 70 Millionen Strafe. Ich meine, die müssen ja das, auch wenn es ein Konzern ist, die müssen ja das verdienen. Das ist mir ein bisschen viel viel gekommen. Hast du gedacht, jetzt braucht der Staat noch mehr Geld? Oder wie setzt man da 70 Millionen fest?
Ja, also die 70 Millionen hat der oberste Gerichtshof festgesetzt, das muss man sagen. Also ich habe das nicht festgesetzt, sondern ich habe nur gesagt, bitte lieber Gerichtshof, eine angemessene Strafe. Ja, also in dem Fall hat tatsächlich, wir haben diese Möglichkeit, also entweder kann ich sagen, ich beantrage ganz konkrete Summe und sage schon, das ist aus meiner Sicht angemessen, oder wir lassen das offen. Das heißt, wir sagen, die Gerichte sollen einfach die Höhe festsetzen. Und in dem Fall war das Zweitere der Fall. Das heißt, die 70 sind vom obersten Gerichtshof in Österreich festgelegt worden, der ja völlig unabhängig von uns ist. Ja, also der das total nochmal alles wirklich von Grund auf prüft. Ja. Worum ist es in der Sache gegangen? Es ging um eine Fusion, die nicht gemeldet wurde. Was ist darunter zu verstehen? Das heißt, wenn Unternehmen ab einer gewissen Größe in Österreich ein anderes Unternehmen übernehmen, kaufen, dann müssen sie uns das anzeigen, sodass wir auch prüfen können, ob sich das negativ auswirken würde auf den Markt. Ja. Wozu brauchen wir das? Naja, wir brauchen es dazu, dass wir nicht am Ende nur mehr Monopole haben, ja. Also einen Anbieter, weil wir sehen natürlich, das ist ein hoch lukratives Geschäft und bringt kurzfristig auch oft Gewinne, wenn ich ein anderes Unternehmen kaufe oder Unternehmen fusioniere. Aber aus Sicht der kleinen, mittleren Unternehmen, aus Sicht der Konsumentinnen, wäre das total schlecht, wenn wir am Ende nur mehr große Monopole haben. Wir haben ja diese Situation zum Beispiel im Digitalbereich, bei den Plattformen, da kennen wir das alle. Und das bringt extrem viele Probleme mit sich. Ja, das heißt, das gilt zu vermeiden. Und das ist der Sinn, dass wir diese Kontrollfunktion ausüben können. Wir können das aber nicht ausüben, wenn es uns gar nicht angezeigt wird. Also wenn man es an uns vorbei macht. Und wenn das dann natürlich wenn ich dann nur eine geringe Strafe zahle, und so habe ich doch den obersten Gerichtshof verstanden, dann ist das einfach nicht ausreichend präventiv, weil dann nehme ich das als Unternehmen einfach in Kauf und sage, okay, die Fusion, das ist so gut für mich und ich will auf keinen Fall, dass es am Ende ein Problem gibt oder ich das nicht übernehmen kann. Also nehme ich einfach die Strafe in Kauf. Und bei halt sehr großen Konzernen müssen die Strafen wohl höher sein, damit das überhaupt präventiv wirkt. Ja, also das war, glaube ich, der Hintergrund für den obersten Gerichtshof. Und gerade im Lebensmittelbereich, da sind wir schon sehr konzentriert. Also es ist wichtig, dass wir wirklich jede Übernahme prüfen können, die da am Markt passiert. Aber ich kann mir vorstellen und
ich übernehme die Unimark-Gruppen mit 200 Filialen und ich sage das nicht an, dass ich dann 70 Millionen zahle, okay. Aber soweit ich informiert bin, war das halt ein Markt. Ja. Und dann, da sage ich, da waren wahrscheinlich 500.000 auch schon viel Geld gewesen. Ja,
also
oder Millionen.
Das, was auch ganz interessant war in dem Fall, ist, dass da, also ich rede hier sozusagen nur für den obersten Gerichtshof, weil ich ja die Höhe nicht festgelegt habe. Aber er hat, es ist so, dass es kurz davor auch noch einen anderen Fall gegeben hat und der oberste Gerichtshof hat gesagt, hier habe ich es sozusagen mit einer Wiederholung zu tun, einer Wiederholungstäterschaft. Das hat auch schon für das Kartellgericht eine Rolle gespielt und das kommt natürlich verschärfend dazu und dann noch dazu, das ist so ein großer Konzern, der hätte schon vorhersehen müssen, dass er das anzeigen muss. Also wenn kleinere Unternehmen das falsch einschätzen, dann kommt es natürlich nicht zu so hohen Bußen. Also wir haben öfter die Situation, dass gerade kleine, mittlere Unternehmen vielleicht nicht die anwaltliche Beratung haben, dass sie das vorher einschätzen können und dann zeigen sie das uns später an und dann kommt es zu sehr geringen Bußen. Ja, weil sind die Zahlen dann 20.000 oder 50.000 Euro. Also das ist dann in einem ganz anderen Rahmen.
Jetzt war ja gerade die Prüfung, ich habe es gerade erwähnt, Unimarkt ist ja quasi auflassen worden. Dann heißt es, okay, wir müssen das jetzt bei der Bundeswettbewerbsbehörde anzeigen und dann entscheidet sie, wie viel dürfen die Spar dazu kaufen, die Billers. Wie entscheidest du das dann? Weil am Ende des Tages, wenn der nicht mehr kann, weil er das Geld nicht mehr hat, muss er ja verkaufen. Du kannst ja nicht sagen, nein, ich lasse das jetzt nicht zu, weil dann geht er ja Konkurs. Ja. Oder, das kannst du ja nicht machen. Glaube ich jetzt, oder?
Ja.
Aber warum sagst du dann, die gebe ich jetzt der Spar und die der Biller? Wie magst du das? Ist das so eine Bauchentscheidung? Oder?
Also ich bin froh, dass die Unimarkt diesen Prozess eigentlich sehr verantwortungsvoll angegangen sind. Ja. Also die sind schon sehr früh, schon im Sommer zu uns gekommen, haben gesagt, das ist noch nicht medial bekannt, das ist noch nicht bekannt, aber wir werden jetzt verkaufen, es geht sich nicht mehr aus. Ja. Und das hat uns erlaubt, dass wir uns wirklich sehr früh angeschaut haben, welche Märkte sind genau wo, welche anderen Supermärkte sind dort schon tätig, welche regionalen Lieferanten liefern genau an welchen Supermarkt. Und dann, sobald es dann bekannt wurde und die Unimarkt auch gefragt hat, wer hat Interesse zu übernehmen, waren wir wirklich sehr eng eingebunden. Also wir haben genau gewusst, wer welche Angebote gelegt hat. Das heißt, wir haben genau gesehen, okay, gibt es für diesen Standort einen Anbieter, der vielleicht noch nicht so stark ist in der Region, sodass wir mehr Vielfalt haben, ja. Und damit eben am Ende, da haben wir auch darauf eingewirkt, dass eben nicht nur eine Rolle gespielt hat, wer zahlt jetzt der Unimarkt am meisten, ja, sondern eben die Interessen in der Region eine Rolle gespielt haben, weil wir dann gesagt haben, das geht und das geht nicht, ja. Und wir schauen uns da immer zwei Seiten an. Wir schauen uns an, was bedeutet das für die Menschen vor Ort, die einkaufen? Wo können die sonst hinfahren? Es ist ja unrealistisch, dass ich auch am Land ist unrealistisch, dass ich eine Stunde mit dem Auto fahre. Ja. In der Stadt gehe ich sowieso, bin ich nur bereit, 5 Minuten zu gehen oder vielleicht 8 Minuten maximal zum Supermarkt. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn wir Wien hernehmen, dass wenn ich im 2. Bezirk wohne, dass, keine Ahnung, der 8. Bezirk auch noch, dass die Supermärkte dort für mich auch noch eine Option sind. Das ist ja unrealistisch. Das heißt, wir schauen uns dann immer genau an, was ist ein realistisches Einkaufsverhalten aus Sicht der Konsumenten und Konsumentinnen? Ja? Das ist die eine Seite, die wir uns anschauen, wo wir versucht haben, eine gute Lösung zu finden oder die beste Lösung aus dem, was möglich war. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir uns angesehen, eben welche regionalen Lieferanten sind eigentlich abhängig davon, dass sie an diesen Supermarkt liefern. Wie schaut das für die aus? Was ist für die eine Option? Das heißt, das ist sehr komplex. Ja? Das machen bei mir vor allem die Volkswirte und Volkswirtinnen. Ja, die da rechnen und genau ausrechnen und sagen, dieser Supermarkt, da gehen Leute in einem Radius von so und so vielen Kilometern gehen dahin. Also das sind ganz eine mathematische Geschichte eigentlich. Aber am Ende natürlich geht es auch um die Frage, wir hatten natürlich auch Situationen, wo man gesagt hat, okay, da bietet halt nur einer. Ja? Und dann ist es sicherlich auch nicht besser für die Region, wenn dort überhaupt niemand reinkommt. Ja. Also die Situation hatten wir natürlich auch, aber wir haben in ganz vielen Fällen es geschafft, dass dann die für den Wettbewerb und für die beiden Seiten, Konsumenten, Konsumentinnen und Lieferanten, bessere Option gezogen wurde von der Unimarkt. Und das ist dann unsere Aufgabe hier. Natürlich wäre es mir persönlich am liebsten, es kommt vielleicht überhaupt ein neues Unternehmen auf der Handelsebene nach Österreich, aber das ist halt nicht einfach, weil wir haben ja schon einige Ketten, die sehr gut positioniert sind. Ich müsste mir da komplett die Lieferkette aufbauen oder wie distribuiere ich das? Also das ist natürlich nicht, das passiert nicht von heute auf morgen.
Ja, wenn wir uns unser Nachbarland Italien anschauen, ich glaube, da gibt es 80 verschiedene Händler. Wir haben jetzt gerade noch quasi, wenn jetzt in Empreis noch dazu tue, 5, Sutterlütti 6, ja. Und dann sind wir eigentlich schon fertig, ja. Also und die 4 Großen, sage ich, beherrschen den Markt. Ja. Es ist schon brutal, wie sich das konzentriert hat in Österreich. Und ich frage mich oft, wie wird das in 20, 30 Jahren ausschauen? Also
absolut, absolut. Also wir beobachten das auch sehr, sehr genau. Und gerade eben deswegen ist es wichtig, dass wir bei jeder Übernahme, auch wenn es eine kleine Filiale ist, dass wir drauf schauen können. Ja. Wir haben tatsächlich in dieser Handelslandschaft gesehen, dass ganze Ketten einfach wieder verschwunden sind. Ja, denken wir an Konsum, dann die Zielpunktinsolvenz. Ja, also da haben wir schon viele unternehmerische Niedergänge auch gesehen, die dann immer wieder zu mehr Konzentration in Österreich geführt haben.
Anderes Beispiel ist jetzt die Salzburgmilch und Pinzgermilch, die dürfte vor kurzem auf deinem Tisch gelegen sein. Da kommt ja auch immer eine stärkere Konzentration, die kleinen straucheln. Ich glaube, da werden letztendlich auch nur wahrscheinlich 3 Blöcke überbleiben in Österreich die nächsten Jahre. Und auch da schaust du dann, okay, passt es, dass die Salzburg-Milch und Pinzgau-Milch zusammenarbeiten?
Also in Salzburg, da haben wir uns wirklich die Mühe gemacht, mein Team, dass wir jeden Bauer und jede Bäuerin, die betroffen war von dieser Fusion, haben wir befragt. Ja. Also es war wirklich ein großer Aufwand. Ja.
Wirklich?
Ja, und das Tolle war eigentlich, dass wir eine enorm hohe, was man Rücklaufquote nennt, hatten. Das heißt, dass wirklich ganz Hunderte haben uns auch wirklich geantwortet, haben uns Rückmeldung gegeben, wie sie das sehen.
Also ihr als Bundeswettbewerbsbehörde habt den Bauern einen Brief geschrieben, oder was?
Genau, wir haben alle kontaktiert, zum Teil auch telefoniert. Und hier war es so, dass es ganz eindeutig war, dass die gesagt haben, für uns ist das besser, das passiert. Ja, also da haben wir wirklich überwältigend positives Feedback bekommen, aber das war für uns ganz wichtig, weil wir uns natürlich schon überlegt haben, müssen wir diese Fusion verknüpfen mit, das nennt man bei uns sozusagen Auflagen, dass wir sagen, so wie wir es bei Unimarkt haben wir zum Beispiel gesagt, okay, ihr könnt diesen Standort übernehmen, Rewe oder Spar, aber das muss auf 20 Jahre, auf 10 Jahre ein eigenständiger Kaufmann sein, der einfach mehr Möglichkeiten hat zu entscheiden, was beziehe ich regional und was beziehe ich sozusagen vom Lager der Spar. Ja, das war aus Sicht der Lieferanten eine wichtige Auflage. Ja. Das heißt, in solchen Fällen schauen wir uns dann immer an, kann man die Fusion genehmigen, kann man sie nicht genehmigen, passiert auch, ja, oder braucht es eben so Rahmenbedingungen, Auflagen. Und da ist für uns wichtig, werden da Probleme erwartet. Und ich habe ja vorher schon gesagt, wir können nicht Experte, Expertin für alle Märkte sein. Das heißt, da ist für uns auch wichtig, sich wirklich zu melden bei uns. Und wir hören diese Stimmen. Ja, das kann ich auch mitgeben, auch wenn das von kleinen Marktteilnehmern kommt.
Das heißt, man sollte mutig sein.
Ja, absolut. Absolut mutig sein,
und,
genau.
Und was ich jetzt feststelle, du beißt nicht. Also, ich muss ja sagen, damals, ich weiß noch, wenn wir den Verein Landschaft Leben gegründet haben, ich bin damals, weil damals eben das wirklich schon ganz stark war mit den Molkereien, Lebensmittelhandel, hat jeder gesagt, du Hannes, passt da ja auf, ihr redet mit euren Marktteilnehmern, nehmt da relativ schnell mal Kontakt auf mit der Bundeswettbewerbsbehörde. Und ich bin damals verschlappen eben zum Herrn Danner, zu deinem Vorgänger gefahren und ich muss schon sagen, da war mir schon ein bisschen mulmig, wie ich da in das Haus reingegangen bin. Also du hast einfach Respekt, ja. Du denkst, gerade als Bauer, denke ich mir, ja, das ist schon ein bisschen eine Hemmschwelle, ja, dass man sich das traut. Ja, oder
das verstehe ich. Oder so, ja. Ich verstehe das sehr, sehr, sehr gut. Und gerade deswegen, was wir auch oft machen, ist, dass wir tatsächlich auch anbieten, dass wir in die Region kommen und dass man das Gespräch dann einfach in einem nicht so förmlichen Rahmen erstmal führt und sich dann erst entscheidet, will ich jetzt wirklich eine Beschwerde einbringen oder nicht. Ja? Und man kann sich irgendwie ein Bild machen, wie sieht das die Behörde, diese Sache? Und eben, was auch immer sinnvoll sein kann, ist zunächst einmal zum Fairnessbüro zu gehen. Ja.
Absolut. Jetzt haben wir gerade die Pinzgau-Milch, Salzburg-Milch. Wie hast du dann auch ein bisschen so einen Blick drauf, also oder habt ihr so einen Blick drauf, dass ihr sagt, boah, in dem Sektor wird sich noch mehr bewegen, auf Handelsebene wird sich noch mehr bewegen? Oder wie nimmst du gerade unseren Lebensmittelsektor in Österreich war. Hast du das Gefühl, da tut sich gerade viel, da ist gerade viel Veränderung. Jetzt habe ich gerade eben wieder gehört, Macher, großes Fleischwerk, hat zwei deutsche Schlachthöfe wieder gekauft. Also ich habe das Gefühl, es passiert sehr viel. Ja.
Ja.
Wie ist dein Eindruck? Du siehst ja die nackten Zahlen, wie nimmst du das wahr?
Ja, auf der einen Seite, also auf der Handelsebene ist ja nicht so viel in Bewegung. Also jetzt gab es Unimarkt, aber sonst ist die Wachstumsmöglichkeit, außer es steigt jemand aus dem Markt aus, ist ja jetzt nicht mehr so groß für die Handelsunternehmen, weil wir haben eine sehr hohe Filialdichte. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass auch kleinere Player wie zum Beispiel die M-Preis es schaffen, am Markt zu bleiben. Ja. Und das können wir natürlich nicht beeinflussen. Ja. Aber wenn natürlich jemand wegbricht, so wie jetzt die Unimarkt, dann bewegt sich was im Markt. Und zwar, dass es halt noch konzentrierter wird, aber es ist sonst von den Marktanteilen, es verschiebt sich ein bisschen, aber es ist relativ statisch jetzt im Vergleich zu anderen Märkten, die wir sehen. Ja. Das heißt, da gibt es nicht so viel Marktveränderung, weil es ja auch nicht einfach ist, in diesen Markt einzusteigen. Ich kann nicht sagen, oh, ich würde gern Lebensmittelhändler werden. Ja. Ich meine, woher beziehe ich dann günstige Lebensmittel, damit ich überhaupt in einen Wettbewerb treten kann mit den großen Ketten. Ja, es ist ja ein hochkomplexes Geschäft, die Kühlketten und so weiter. Also das ist jetzt im Vergleich zu anderen Märkten, wo ich einfach sagen kann, okay, ich schreibe jetzt eine App und probiere, ob das funktioniert am Markt oder nicht. Ja. So einfach kann ich ja in diesen Markt nicht einsteigen.
Man muss auch fairerweise sagen, beim Handel, wenn ich mir die Gewinnmargen anschaue, ist ja das ein beinhartes Geschäft. Ja.
Absolut, ja.
Weil wenn ich mir halt die großen anschaue, Billa, Spar, die was, glaube ich, alles zusammen über 10 Milliarden jeweils machen, ja, und wenn du dann schaust unterm Strich, was dann überbleibt, dann ist das ja trotzdem eine sehr geringe Summe, weil wenn da nur irgendein kleines Problem ist, ist der Gewinn ja sofort aufgebraucht.
Ja.
Wir haben aber oft in der Landwirtschaft das Gefühl, dass sich der Handel dumm und deppert verdient. Ja. Und manchmal fragt man sich schon, wo bleibt eigentlich das ganze Geld? Mhm. Ja, weil beim Bauern kommt nichts an, dann redet mir dann ein Verarbeiter, der sagt, mir bleibt da nichts über. Sprich, die Molkerei hat ja auch das Ziel, so viel Geld wie möglich an die Bauern auszuzahlen. Der Schlachthof muss auch schauen, dass er so viel wie möglich auszahlt. Am Ende des Tages habe ich das Gefühl, verdient keiner was. Also wir haben ja diesen Lebensmittelsektor, den haben wir ja ausgewetscht wie eine Zitrone.
Mhm.
Ja. Und noch jammern wir alle, wow, die Lebensmittel sind so teuer. Also das ist ja völlig eine verrückte Welt eigentlich. Ja.
Also wir haben uns den Lebensmittelbereich sehr genau angeschaut.
Ja, genau, zur Ukraine-Krieg, oder?
Die Preise so gestiegen.
Erzähl mal ein bisschen.
Und das haben wir uns angeschaut und da war es auch so, dass halt die Vermutung war, eigentlich von allen, dass sich irgendwo in der Kette jemand ein Riesenkörbel Geld verdient. Ja, so die einen haben auf die Landwirtschaft geschimpft, die anderen haben auf die Lebensmittelindustrie geschimpft und die andere auf den Handel. Also das war so verteilt, je nachdem, mit wem ich geredet habe. Wir haben uns aber die Zahlen angeschaut und dann hat sich was gezeigt, was vielleicht eh nicht überraschend ist, aber dann doch alle überrascht hat, welche große Rolle die Energiekosten spielen und gespielt haben. Ja, und das schlägt sich natürlich durch die ganze Wertschöpfungskette durch. Ja, und das sind in Wahrheit die großen Hebel, an denen wir natürlich in Österreich auch politisch arbeiten müssen, dass die Energiekosten niedrig sind, sodass die gesamte Wertschöpfungskette hier nicht diese hohen Kosten hat. Wir haben uns das letzte Mal eben in unserer Lebensmitteluntersuchung, die wir 23 dann veröffentlicht haben, haben wir uns genau eben diese Margen auch angesehen. Und da war es tatsächlich so, dass man auch auf der Handelsebene nicht gesehen hat, dass sie besonders hohe Margen haben. Ja. Also wenn man es vergleicht mit anderen Branchen, die mit, weiß nicht, wo internationale Unternehmen 30% Marge haben, also sind wir weit weg im Handel. Das sind eben geringfügig im einstelligen Bereich und kalkulieren relativ knapp, wie jetzt dieses Jahr oder aktuell die Margensituation aussieht. Dazu kann ich nichts sagen, weil derzeit schauen wir es uns nicht an. Manche sagen, das hat sich ein bisschen verschoben. Das können wir aktuell nicht beurteilen. Und wir werden jetzt sehen, ob es hier Transparenzmaßnahmen geben wird von der Regierung, die es dann auch ermöglichen, das vielleicht laufend abzuschätzen, wie sich das entwickelt.
Aber ist es nicht, Nathalie, ein bisschen verrückt, dass wir gefühlt extrem viel ausgeben für unsere Lebensmittel. Wir sudern und jammern, wir können uns unser Essen nicht mehr leisten. Und wir haben ja wirklich mit Spannung erwartet am 4. März die Erhebung der Eurostat, wo man europaweit gesehen hat, wie viel geben wir pro Haushalt für Lebensmittel aus. Und dann kommt eine Zahl in Österreich zum Vorschein. Jetzt, wo wir alle geglaubt haben, wir können nicht mehr essen, ja, und geben 11,6% aus. So niedrig war der Wert überhaupt noch nie. Ja. Das heißt, wir haben noch nie so wenig für unser Essen ausgegeben. Wir haben noch nie so sichere, so hochqualitative Lebensmittel gehabt. Und trotzdem in den Medien, selbst beim Armin Wolf, wird ständig darüber geredet, wie teuer unsere Lebensmittel sind. Gibt es da Agenda dahinter für irgendwen? Also gibt es da irgendwen, der was da profitiert davon, von dieser sinnlosen Diskussion?
Mhm.
Oder was ist das? Ich muss mich schon nämlich als Landwirt fragen, das, was mich am Leben erhält, ja, das ist das Mittel zum Leben. Ja. Wenn ich nicht is, habe ich ein Problem. Also ich relativ schnell, vielleicht hält es wieder 2-3 Tage länger aus wie ich, aber da diskutieren wir uns zu Tode. Ja. Aber wenn halt ein Handy, ich habe jetzt gerade wieder gehört, iPhone möchte ich jetzt ab diesen Herbst das nochmal höher positionieren. Also wird das, wenn es dann 18 heißt oder irgendwas, wird dann schon 2.400 Euro kosten. Also das sind ja Dimensionen. Hm. Jeder hat es aber irgendwie. Verrückt, oder? Also ich sehe es halt so.
Ja, ich meine, auf der einen Seite muss man sagen, wir haben natürlich auch in Österreich Armut. Ja, und wir haben vulnerable Bevölkerungsgruppen, die sich schwer tun und die sicherlich auch Unterstützung brauchen. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch immer im Blick haben, dass es eben sehr unterschiedliche Lebenssituationen gibt und sehr unterschiedliche Einkommen, auch in Österreich. Ja. Aber ich glaube, bei den Lebensmitteln, das ist halt ein bisschen so wie bei Fußball oder Kindererziehung. Jeder hat eine Meinung und jeder weiß, was richtig ist. Ja. Und inzwischen hat sich eben diese Lebensmitteldebatte auch zu so einem Thema entwickelt. Und gerade da ist es, glaube ich, wichtig, dass es eine unabhängige Behörde gibt, die immer wieder auch Fakten auf den Tisch legt und sagt, das Thema sind hier die Energiekosten. Ja, es gibt einen Österreich-Aufschlag, das ist keine Erfindung, ja, das ist nichts, was sich die Konsumenten und Konsumentinnen jetzt einbilden. Ja. Also ich glaube, das so sehe ich ein bisschen auch unsere Rolle, dass wir genau in solche Diskussionen, die emotional auch schon aufgeheizt sind, eine gewisse Klarheit hineinbringen können, indem wir einfach Fakten auf den Tisch legen. Natürlich werden dann die Fakten auch immer interpretiert und das erlebe ich auch oft, dass wir ein Ergebnis veröffentlichen und dann sehe ich eine Diskussion im Fernsehen und jeder liest, nimmt aus der Untersuchung den Satz, der halt hineinpasst. Aber in Wahrheit ist es halt komplex, die Lebensmittelproduktion ist komplex. Ja. Das weiß, glaube ich, jedes Unternehmen oder jeder, der in dem Bereich tätig ist, ja, wie schwierig es oft ist. Ja. Das sieht man halt von außen nicht.
Mhm. Genau, es ist in meinen Augen ist das System schon so richtig ausgequetscht. Und jetzt hat die Regierung gerade beschlossen, die Mehrwertsteuersenkung, diese 4,9%, müsst ihr die da nach kontrollieren, ob die tatsächlich umgesetzt wird, weil die stelle ich mir ein bisschen als Mammutaufgabe vor. Vor allem, wie viel kommt dann wirklich beim einzelnen Konsumenten an? Vor allem, und ich möchte das auch betonen, ich möchte die Leute, die was sie wirklich schwadern, ja, die sozial Schwachen, die ein geringes Einkommen haben, das möchte ich absolut nicht kleinreden. Aber wir wissen halt auch von den Erhebungen, wir reden da von 10-15%, wenn wir es jetzt einmal so breit den Bogen spannen, ja, bleiben wir aber immer noch 85% über die, was relativ solide dastehen in Österreich. Ja. Man hat ja auch genau erhoben, wie viel gibt die unterste Schicht für Lebensmittel für einen Einkauf aus, wie viel geben an die obersten 10% aus. Also das weiß man ja alles ganz genau. Und jetzt sage ich mal, selbst die schwächsten Einkommen sind irgendwo zwischen 17-18% des Haushaltseinkommens für Lebensmittel. Wenn ich jetzt auf Rumänien, Bulgarien schaue, die sind irgendwo bei 25-26%. Ja, ich rede nur von Europa und jetzt rede ich nicht von Ländern in Afrika, in Asien etc. Ja, oder Südamerika. Möchte ich es nur noch mal ein bisschen so herholen, weil wir Mädchen immer führen, wir reden immer nur von diesen 10-12-15%. Ja. Mhm. Aber wir lassen die anderen 85%, die was bei uns in Schlapping Skiurlaub machen oder in Kärnten am Wörthersee im Sommer verbringen, von denen reden wir nie. Gell. Wir reden immer nur von denen, die was es gar nicht leisten können. Und ich bin halt der Meinung, man könnte das auch anders ersteuern. Man könnte sagen, okay, die unterstützen wir stärker sozial, staatlich, ja. Aber der, was ein relativ normales Einkommen hat, der soll sich auch gescheites Essen kaufen können. Mhm. Ja. Und nicht einen Porsche schön fahren und dann jammern, wie teuer es Cola ist.
Ja, also die gescheiten Ökonomen und Ökonominnen in Österreich, die geben dir natürlich alle recht. Die sagen alle, so Gießkannenmaßnahmen sind wenig sinnvoll und kosten den Staat sehr viel. Man soll gezielte Maßnahmen treffen. Es ist natürlich nicht so einfach, auch gezielte Maßnahmen, glaube ich, zu entwickeln oder Ideen zu haben, was können gezielte Maßnahmen sein. Bei der Mehrwertsteuersenkung ist
genau,
es natürlich...
Genau, ich jetzt auf das. Jetzt wird, kriegst du viel Arbeit zu.
Ja, also was ist da unsere Aufgabe? Wir machen das jetzt tatsächlich schon bei anderen Produkten, nämlich bei den Hygieneprodukten, die Frauenhygieneprodukten, wo wir ab 1. Jänner sozusagen die Abgabensenkung es gegeben hat und Verhütungsmittel etc. Da überprüfen wir jetzt schon, ob das weitergegeben wurde und sind in einem durchaus aufwendigen Prozess, dass wir halt von den Handelsketten die Daten abfragen. Wir müssen dann immer schauen, haben die Kostensteigerungen gehabt. Ja? Also das ist durchaus komplex, sich das anzuschauen und das rauszurechnen quasi. Ist es jetzt weitergegeben worden oder nicht? Das machen wir gerade und da werde ich im Juni die Ergebnisse veröffentlichen und da können wir dann sagen, die Senkung wurde zu 100% weitergegeben oder zu 80% oder hoffentlich nicht weniger, ja, und kommt das an. Und ich glaube, das ist dann auch ein guter Indikator für die Politik, für die Mehrwertsteuersenkung bei den Lebensmitteln, wo wir das natürlich auch machen werden. Da müssen wir natürlich ein bisschen abwarten, dass es umgesetzt wird tatsächlich und greift. Und dann werden wir hier auch untersuchen, ist es weitergegeben worden. Ich möchte dazu sagen, dass das in den ersten Monaten nach so einer Senkung noch eine machbare Aufgabe ist, das rauszurechnen. Ja, aber natürlich, je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Faktoren gibt es, die auf die Preise Einfluss nehmen. Und dann wird es sogar für die Unternehmen selber eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, jetzt zu sagen, geben Sie jetzt immer noch die Mehrwertsteuersenkung weiter. Ja? Also das wird dann irgendwann ökonomisch unmöglich sozusagen. Aber das erste halbe Jahr oder vielleicht auch ein Jahr können wir das auf jeden Fall noch ausrechnen, ob es weitergegeben wurde. Fakt ist, die Unternehmen sind verpflichtet, es weiterzugeben. Und wenn wir da Hinweise haben, dass es wirklich in Einzelfällen nicht weitergegeben wurde, dann melden wir das an die Bezirksverwaltungsbehörden, die dann Verwaltungsverfahren führen. Also unsere Aufgabe ist ja eher auf der Metaebene sozusagen, also mit dem Adlerblick drauf zu schauen und dann zu sagen, zu wie viel Prozent wurde das weitergegeben. Und ich glaube, diese Aufgabe ist durchaus sinnvoll, weil wir ja damit der Politik eine ganz wichtige Rückmeldung geben können, weil das kostet ja den Staat jetzt auch eine Menge Geld.
Mhm. Und ihr sagt dann, es war super oder es war Blödsinn, quasi.
Ja, so werde ich es nicht formulieren.
Nein, das vermute ich schon so, aber so. Ich bin ja kein Jurist, also ich kann es so einfach sagen.
Ja, aber wir werden sagen auf jeden Fall, ob es weitergegeben wird, ja.
Okay. Jetzt darf mich noch eins geschwind interessieren, und zwar, weil du ja international unterwegs warst und du wirst ja wahrscheinlich auch als Behörde ein bisschen international vernetzt sein. Es gibt ja so einen Korruptionsindex und einen Demokratieindex, also, und Meinungs- und Pressefreiheit. Gibt es sowas auch in dem Bereich, dass man sagt, wie stehen wir da in Europa da, zu Frankreich, zu Spanien, Portugal etc.? Mhm. Hast du da Vergleiche mit deiner Behörde oder gibt es sowas nicht in jedem Land, wie wir das haben?
Naja, zum einen diese von dir angeführten Parameter, sozusagen, wie schaut es aus mit der Korruption, da spielen wir auch eine Rolle. Ja? Und wie ist das Vertrauen in die Demokratie? Also ich versuche das auch meinem Team immer mitzugeben und sage, wenn sich Leute zum Beispiel bei uns beschweren, ja, auch wenn das jetzt vielleicht was ist, was wir nicht aufgreifen können, oder dass wir wirklich ja auch eine Rückmeldung geben und auch erklären, warum ist das jetzt nichts, wo wir was machen können? Oder vielleicht können wir einen Hinweis geben und sagen, schau mal in den Spritpreisrechner oder schau mal, ob du nicht den Anbieter wechseln kannst im Energiebereich. Ja, also dass wir da auch weiterhelfen. Und ich glaube, dass da gerade so Institutionen wie auch die Bundeswettbewerbsbehörde eine Rolle haben, ja, dieses Vertrauen in die Demokratie auch wieder herzustellen und eben um eben nicht, dass bei uns irgendwie Beamten und Beamtinnen sitzen, die irgendwie nichts zu tun haben, sondern dass wir alle Hände voll zu tun haben und die auch wirklich unsere Hände und Köpfe verwenden, um was weiterzubringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung das auch mitkriegt, dass wir für sie arbeiten. Und damit können wir, glaube ich, einen Beitrag leisten, auch in dieses Vertrauen in die Demokratie und bei der Korruptionsbekämpfung auch da, dass wir dafür sorgen, dass es fair zugeht. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Element auch, um Korruption zu bekämpfen. Ja? Dass wir dafür sorgen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen nicht getrickst wird. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Element da. Also insofern haben wir auch da eine Verantwortung, die wir wahrzunehmen haben und wo wir einen Beitrag leisten können. Wo stehen wir im Wettbewerb als Österreich? Es gibt schon Themenbereiche, wo wir wirklich dranbleiben müssen. Und genau dieser Österreich-Aufschlag ist ein Themenbereich, wo wir dranbleiben müssen, weil das natürlich auch das Vertrauen der Konsumenten und Konsumentinnen in die ganze Wertschöpfungskette rausnimmt, wenn sie sehen, ich weiß nicht, für sag ich mal, jetzt fiktives Beispiel, ja, ein Shampoo oder für einen Rasierer oder für was auch immer, zahle ich in Deutschland 30% weniger als in Österreich. Ja, dann fragen die sich natürlich schon, was ist da eigentlich los? Ja, also solchen Sachen, diesem Phänomen müssen wir auf jeden Fall nachgehen und da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben, weil ein wesentliches Element des Vertrauens auch in Österreich oder in die Demokratie ist ja auch, dass die Märkte für jeden von uns irgendwie funktionieren und dass wir das Gefühl haben, das ist jetzt kein Selbstzweck, sondern wir sind ja eigentlich die profitieren davon.
Also das heißt, man darf durchaus selbstbewusst auftreten, obwohl das man natürlich schon sagen muss, für Großkonzerne ist halt Österreich, ich meine, wir sind 9 Millionen Einwohner, eine mittlere Stadt in China hat mehr Einwohner wie ganz Österreich. Wir fühlen uns zwar oft sehr groß, aber sind halt mini. Da merke ich halt dann schon, wenn ich dann oft so Gespräche mitverfolge, dass für viele Großkonzerne halt 9 Millionen Käufer oft gar nicht einmal so relevant sind. Ja, weil sie sagen, ja, dann kauft es halt nicht mehr.
Ja,
man hat das ja mal gesehen, Spar genau. Hat einmal versucht, Coca-Cola auszulisten.
Genau.
Das war Coca-Cola völlig egal. Ja.
Und das ist eher ein gutes Beispiel, weil man sieht, dass und so differenziert ist halt die Situation im Lebensmittelbereich, dass ich habe Produktbereiche, wo die Handelsunternehmen die Großen sind gegenüber den kleinen Produzenten, Produzentinnen. Und dann habe ich Produktbereiche, wo die Handelsunternehmen die Kleinen sind gegenüber internationalen Konzernen und wo die BWB dann auch wieder in die andere Richtung eine Rolle spielt, weil da ist es wieder nicht, es ist eben nicht in Ordnung, wenn so ein marktmächtiger internationaler Konzern dann einem österreichischen Handelsunternehmen sagt, du kriegst den günstigen Preis für Deutschland, aber wenn wir mitkriegen, dass du die Produkte nach Österreich bringst, dann kriegst du ein Problem mit uns. Ja? Genau, also das sind auch Themen, denen wir nachgehen.
Okay, also Fahrt wird dir nicht.
Nein.
Nathalie, wo tankst du den Satz jetzt gerade? Was beschäftigt euch gerade noch so? Wo schwirren euch eine Köpfe gerade so herum?
Ja, also wo wir jetzt viel Zeit investieren, ist, dass wir uns den Bereich der Fernwärme anschauen. Das ist auch wichtig. Ein wichtiger Bereich, der immer wichtiger wird eigentlich. Da analysieren wir derzeit den Markt. Das heißt, wir schauen uns da jetzt nicht irgendein Verhalten eines einzelnen Unternehmens an, aber wir schauen uns insgesamt an, wie entwickelt sich die Fernwärme in Österreich? Gibt es da Probleme? Ja, weil wir kriegen relativ viel Beschwerden über hohe Preise in dem Bereich. Und ein spannendes Kartellverfahren von uns, wo wir teilweise noch in den Ermittlungen sind, ist im Bereich der Abfallwirtschaft, also Müll. Das betrifft natürlich auch jeden und jede.
Also genug zu tun. Und eigentlich muss ich mir da ja jetzt fast viel Arbeit wünschen, weil dann wissen wir, dass die Demokratie in Ordnung ist, dass die Korruption eher im Keim erstickt wird. Also so gesehen gut, wenn deine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, so gesehen, oder? Kann man eigentlich so sagen.
Ja, und wenn du irgendwas mitkriegst, was für uns interessant ist, dann kannst du dich immer melden.
Okay. Ja, also ich würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen leichter reingehen. Ja. Aber nein, grundsätzlich, ich glaube ja schon, oder ich habe auch dieses Gefühl, dass schon, also in dem Feld, wo ich mich bewege, wird schon sehr darauf geachtet, dass eben, dass man sauber, fair miteinander umgeht. Also da haben sicher damals diese Strafen im Handel- und Molkereibereich sehr viel dazu beigetragen. Ja. Also ich erlebe schon eine sehr hohe Sensibilität in dem Bereich.
Ja, da möchte ich auch eine Lanze brechen, dass wir natürlich sozusagen die schwarzen Schafe herauspicken müssen. Das ist unser Job. Und daneben gibt es natürlich ganz, ganz viele Unternehmen, die sich extrem bemühen, fair zu agieren. Und das sehen wir auch, ja. Und es ist ja auch so, dass wir, wenn wir tätig werden, dort, wo ein Unternehmen unfair agiert, dann schützt das ja auch die fair sind. Weil die denken sich sonst, warum halten wir uns eigentlich dran und versuchen fair zu sein und andere, die unfair agieren, profitieren davon. Ja. Also, und wirklich die Mehrheit der Unternehmen ist hier wirklich sehr bemüht. Ja. Und das sehen wir auch. Und das soll nicht jetzt den Eindruck erwecken, dass in Österreich jetzt irgendwie alles ganz, ganz schlimm ist, sondern ich glaube, es ist ja gut, es zeigt ja, dass wir funktionieren, wenn wir auch Fälle finden. Aber daneben gibt es ganz breite Teile der Wirtschaft, denen die Regeln sehr bewusst sind, die sich dran halten und die mit uns sehr gut zusammenarbeiten.
Nathalie, ich sage danke für dieses Gespräch. War hochinteressant für mich und ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und genau an euch möchte ich mich nochmal jetzt am Schluss wenden, nämlich gerade die, was jetzt vielleicht sie denkt haben, ja, ich bin eh Produzent, Produzentin, bin ein produzierender Betrieb, mir fällt da was auf, was nicht passt. Ihr habt jetzt die Nathalie erlebt, hochkompetent und trotzdem sehr sympathisch. Tolle Mischung. Ich glaube, ihr habt die Möglichkeit, schreibt es hin, ruft es an und zahlt es auf alle Fälle aus. Also wenn was nicht passt, habt ihr den Mut und sagt es. Und sonst gibt es ja immer noch das Fairnessbüro. Einmal als Zwischenstelle, ich glaube, auch ganz, ganz wichtig. Ich denke, wir zwar haben heute das geschafft, dass wir da ein bisschen ein Licht in die Bundeswettbewerbsbehörde bringen, ja, weil das sind halt da oft so, ja, wo man sich denkt, puh, da möchte ich vielleicht nicht anecken oder wie geht's da eigentlich zu? Und denke, du hast das halt super vermitteln können. Danke auch dafür. Und danke auch für diese einfache Sprache. Aber ich glaube, das braucht man gerade bei so einem Thema. Weil am Ende des Tages soll es halt da für jeden auch verständlich sein. Ja. Und nicht, dass man sich nach dem Podcast denkt, irgendwie habe ich das jetzt nicht verstanden.
Ja.
Aber das hast du echt super gemacht und danke dafür.
Ja, danke für die tollen Fragen und bei dem Thema kann ich auch mitgeben, sozusagen oft stimmt dieses Bauchgefühl. Also wenn gerade kleine, mittlere Betriebe das Gefühl haben, das ist unfair, dann ist das auch rechtlich unfair. Also dieses Bauchgefühl, obwohl es eine komplexe Materie ist, das stimmt auch oft.
Ja. Ja. Super Schlusswort. Danke, Nathalie.
Danke.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.